Aufgeblättert, die Monatsrevue. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für unsere Monatsrevue habe ich für Sie die im November und Dezember letzten Jahres in unserem Hause erschienenen Zeitschriften wieder aufgeblättert und nach Aufsätzen durchstöbert, die Ihnen einen inhaltlichen Einblick in die Themen der jeweiligen Ausgabe zu geben vermögen. Es erwarten Sie Einleitungen und Abstracts aus den Zeitschriften Der Staat, Applied Economics Quarterly, der Zeitschrift für historische Forschung, dem Journal of Contextual Economics, zwei neuen Ausgaben des sozialen Fortschritts, Credit and Capital Markets, Soziologus, Recht und Politik, drei Ausgaben der Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung, die sich mit dem Thema Epochenbruch beschäftigt haben, sowie dem literaturwissenschaftlichen Jahrbuch. Der Staat, Heft 3, 2022. Beschleuniger wider Willen. Karl Schmitz Hobbes im Spätwerk. Eine entstehungsgeschichtliche Klärung nach neuen Quellen von Reinhard Mehring. Über Karl Schmitz Hobbes Rezeption und Interpretation ist weltweit viel geschrieben worden. Dabei standen aber meist das Leviathan-Buch von 1938 und etwa das Verhältnis zu den Hobbes-Forschungen von Leo Strauss im Zentrum. Schmitz kleinere Hobbes-Arbeiten nach 1945 wurden dagegen seltener in ihren entstehungsgeschichtlichen Kontexten berücksichtigt. Nimmt man nur den Titel der Späten, als ersten Auftritt Schmitz in der neuen Zeitschrift Der Staat publizierten Besprechungsabhandlungen, die vollendete Reformation von 1965, so scheint Schmitz sich nach 1945 vor allem um eine christliche Interpretation und konfessionsgeschichtliche Klärung bemüht zu haben, die der früheren, oft antisemitisch gedeuteten Interpretation eine Art exkulpative Gegendeutung zur Seite stellte. Es ist bekannt, dass Schmitt nach 1945 zahlreiche Hobbes-Forschungen anregte und die bundesdeutsche Hobbes-Diskussion durch seine vielfältigen Kontakte und Vernetzungen stark beeinflusste. Diese Hobbes-Diskurse der Schmitt-Kreise wurden zwar ebenfalls bereits vielfältig thematisiert, sind editorisch in den Korrespondenzen und weiteren Materialien aber bislang nur partiell erschlossen. Ein zentrales Dokument der späten Hobbes-Diskurse wurde unlängst mit dem Briefwechsel Karl Schmitt-Dietrich Braun publiziert. Die folgende Studie berücksichtigt darüber hinaus auch den Briefwechsel mit Ernst Wolfgang Böckenförde sowie Marvin Kerlens Fund einer Erstfassung von Schmitts Reformationsabhandlung von 1965 und zielt auf die entstehungsgeschichtliche Klärung von Schmitts späten Hobbes-Publikationen. Applied Economics Quarterly, Heft 3, 2022. The Role of Air Pollution and Income in Public Health in OECD Countries by Kana Masida. This paper investigates the impact of particulate matter pollution and the level of development on mortality rates for a panel of 26 OECD countries during the 1990 to 2017 time span. First, our investigation involves the fixed effect estimation of polynomial equation model, where mortality rates represent the dependent variable. Then, to overcome potential endogeneity biases due to bilateral causality, we define a simultaneous equation model. Finally, we test whether different economic conditions affect the sensitiveness of mortality rates to pollution. The overall results show a positive impact of particulate matter on the number of deaths and a prevailing bidirectional negative relationship between particulate matter and per capita GDP. As far as the relationship between per capita GDP and mortality rates is concerned, results are less homogeneous across causes of mortality. Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung, Heft 2, 2022 zum Thema Epochenbruch, Wiedergeburt der Inflation, Zeitenwende bei Inflation und Zinsen von Markus Demarie und Jonas Zdralek. Lieferengpässe im Zuge der Covid-19-Pandemie und der Krieg Russlands gegen die Ukraine haben dazu beigetragen, dass die Inflationsraten wieder angestiegen sind. Wir argumentieren, dass sich dadurch sechs strukturelle Faktoren verstärkt haben, warum die Inflation und auch höhere Zinsen nicht nur temporär, sondern mittelfristig wieder möglich sind. Deglobalisierung, Dekarbonisierung, demografische Entwicklung, Digitalisierung, Staatsausgaben und Geldpolitik. Die Investitionen in die Transformation, die höheren Rüstungsausgaben und der Wiederaufbau der Ukraine sind hierbei zentral. Denn diese erhöhen die Nachfrage nach Rohstoffen und Arbeitskräften, was Preis- und Lohnreaktionen nach sich ziehen dürfte. Gleichzeitig wird der hohe Investitionsbedarf zu höheren Realzinsen beitragen. Es ist möglich, dass die Europäische Zentralbank die Wirtschaftstätigkeit verlangsamen oder sogar eine Rezession einleiten muss, um einen Vertrauensverlust in ihre Strategie der Inflationssteuerung durch eine Destabilisierung der Inflationserwartungen zu verhindern. Längerfristig könnte dieses Umfeld aus höherer Inflation und höheren Realzinsen aber die geldpolitischen Leitzinsen von der Nullzinsgrenze entfernen und zu einer Normalisierung der Geldpolitik führen, deren Schwerpunkt dann wieder auf der Verhinderung von hoher Inflation und weniger im Verhindern von Niedriginflation liegen wird. Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung, Heft 3, 2022 zum Thema Epochenbruch, Bewältigung von Abhängigkeiten. Zeitenwende für Wertschöpfungsketten Deutschlands und der EU von Heike Jöpkes und Melike Döver. Die Störanfälligkeit von Handel in Wertschöpfungsketten haben Produktionsausfälle im Zuge von Naturkatastrophen, der Brexit und der US-amerikanische Handelskonflikt mit China verdeutlicht, ebenso wie massive Lieferprobleme im Zuge der Corona-Pandemie. Der Krieg in der Ukraine erhöht die Wahrnehmung geostrategischer Probleme von Handlungsabhängigkeit. Eine Möglichkeit zur Verringerung der Störanfälligkeit von arbeitsteiliger Produktion über mehrere Länder ist Reshoring von Produkten. Die Bestandsaufnahme der bisherigen Entwicklung der Einbindung Deutschlands bzw. der EU in globale Wertschöpfungsketten zeigt auch, dass die weltweite Finanzkrise zwar schon eine Zeitenwende im globalen Handel eingeläutet hat, die Bedeutung regionaler, also intra-EU-Wertschöpfungsketten ist gestiegen. Gleichzeitig ist aber zudem sowohl für Deutschland als auch für die EU der Anteil an Wertschöpfung aus China gestiegen. Daraus resultierende geostrategische Konflikte dürften weiterhin im Fokus stehen. Empirische Erfahrungen deuten darauf hin, dass ohne gezielte industriepolitische Anreize jedoch kaum Reshoring zu erwarten ist. Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung, Heft 4, 2022 zum Thema Epochenbruch, Politikanpassung und systemische Risiken. Finanzmarktpolitik in Kriegszeiten. Wie wirkungsvoll sind die Finanzsanktionen gegen Russland? Von Christoph Scherrer und Joscha Wullweber. Die westlichen Regierungen haben gleich zu Beginn der Invasion Russlands in die Ukraine umfangreiche Finanzsanktionen gegen Russland beschlossen, wobei das Einfrieren der russischen Fremdwährungsreserven besonders hervorsticht. Während diese Sanktionen anfangs eine große Wirkung zeigten und der Kurs des Rubels abstürzte, entwickelte Russland erfolgreiche Gegenstrategien, die den Rubel schließlich wieder stabilisierten. Es stellt sich daher die Frage, ob finanzmarktpolitische Sanktionen überhaupt als Druckmittel gegen Russland Wirkung zeigen. Sozialer Fortschritt, Heft 11, 2022. Fördernde und hemmende Faktoren in der Gesundheitsberichterstattung zu vulnerablen Gruppen. Das Beispiel der psychologischen Versorgung Geflüchteter von Kaspar Lückenbach. Im vorliegenden Beitrag wird untersucht, inwieweit der psychologische Behandlungsbedarf Geflüchteter systematisch und regelhaft erfasst wird. Weiterhin wird mittels qualitativer Expertinnen- und Experteninterviews analysiert, welche Faktoren einer institutionalisierten Bedarfserfassung entgegenstehen oder diese befördern können. Es wird argumentiert, dass die vorgefundene schwache Institutionalisierung im Wesentlichen auf ein geringes politisches Interesse an einer verbesserten Versorgung Geflüchteter sowie auf fehlende Ressourcen dieser Bevölkerungsgruppe, ihre Interessen im politischen Raum zu artikulieren und durchzusetzen, zurückzuführen ist. Zudem fehlt es in den zuständigen Organisationen an Repräsentanz und Partizipation, obschon das Thema durch engagierte Einzelpersonen vorangetrieben werden kann. Hinzu kommen technische, strukturelle, kulturelle und juristische Herausforderungen. Auf Basis dieser Befunde werden Handlungsempfehlungen entwickelt. Literaturwissenschaftliches Jahrbuch 2022 Launching a Culture of Middlebrow Reading Rororo Newspaper Editions and the Role of U.S. American Literature in Postwar Germany 1946-1949 by Birte Christ. From 1946 to 1949, the publisher Rowohlt provided the German public with its first reading material after the war by printing novels in an economical newspaper format, dubbed Rowohlt's Rotationsromane Rororo. Rowohlt's explicit mission was to enable German readers to acquaint themselves with important works of German and world literature in order to intellectually and politically integrate into a democratic Europe. American novels and translation played an important role in this effort. Of the 25 books that were published in newspaper format, 7 were American novels and translation. All of the novels were accompanied by lengthy afterwards penned by German writers meant to reintroduce the public to authors and works that had not been available in Germany between 1933 and 1945. This essay argues that Rororo's framing of American novels between 1946 and 1949, including their material format and the ideological work of the afterwards, can be seen as a first attempt to launch a post-war, specifically middlebrow, reading culture. The essay, moreover, takes the Rororo newspaper publications as a case study to 1. Newly perspectivize popular reading and its institutions in post-war Germany as an object of study, and 2. To initiate a shift in scholarship that would take both transnational American and transnational German studies, as well as conceptions of world literature, into the realm of mass culture. Soziologus, Heft 2, 2021. The struggle to be an icon, Iranian women's perspective on female identities in transnational contexts, by Judith Albrecht. This article sheds light on the negotiation of female Iranian identities and seeks to chart and analyze the ongoing struggle of Iranian women to counter the prevalent ascriptions of the Islamic Republic of Iran and the Western world, which both incessantly emphasize the religious, by drawing on contexts rooted in their own language and actions. The image of the veiled or unveiled woman has always been tied to concrete political conceptions. But how do Iranian women deal with these female images and their status as icons? How do they cope with this highly influential symbolism? Zeitschrift für historische Forschung, Heft 3, 2022. Dazu mancher Mann sich viel zu schwach und zu wenig befinden würde, Buchdruckerinnen und ihre Tätigkeiten im Alten Reich, ca. 1550 bis 1700, von Saskia Limbach. Zwischen 1550 und 1700 leiteten 170 Buchdruckerinnen selbstständig eine Offizien im Reich bzw. in deutschsprachigen Nachbargebieten. Es waren fast ausschließlich Witwen, die einen Druckbetrieb geerbt hatten und diesen weiterführten, ohne sich erneut zu verehelichen. Schon in der Inkunabelzeit, 1450 bis 1500, traten Buchdruckerwitwen in Erscheinung. Die erste Buchdruckerin, die sich im Kolophon eines Buches als Produzentin zu erkennen gab, welches jedoch auf Hebräisch gedruckt und daher öfters übersehen wird, war Estelina Konat, 1474 bis 1477 in Padua. Erst 10 Jahre später erwähnte Anna Rüger in Augsburg ihren Namen in einer Publikation und ist somit bisher die erste bezeugte Buchdruckerin im deutschen Sprachgebiet. Journal of Contextual Economics, Heft 3, 2021. Utilitarian and Ideological Determinants of Attitudes Towards Immigration. Germany Before and After the Migration Crisis, by Heinz Welsch. Explanations of attitudes towards immigration include those that take a utilitarian perspective, focusing on immigration's real-world impacts, and others that look at immigration attitudes from the point of view of ideological affiliation. Focusing on the German migration crisis as a case study, this paper seeks to disentangle the roles of these types of explanation, placing an emphasis on possible connections between them. Specifically, the paper studies whether and to what extent perceptions of immigration impacts are related to people's ideological position through identity protective cognition, implying an indirect channel through which ideology may shape attitudes towards immigration policies. Using data for 2014 to 2018, the paper finds that attitudes toward immigration were more strongly related to immigration's perceived economic and cultural impacts than to ideological position, even accounting for dependence of perceptions on ideology. Ideology dependence of impact perceptions existed with respect to both economic and cultural impacts, but was stronger with respect to the latter than the former. After the migration crisis, perceptions of economic impacts became less important in shaping immigration attitudes relative to perceptions of cultural impacts, and the latter became more ideology dependent. Sozialer Fortschritt, Heft 12, 2022, zum Thema Sozialpolitik in der Postpandemie. Sozialberatung in der Postpandemie. Blended Counseling, von Claudia Roller. Unter Pandemiebedingungen, physisches Distanzgebot, Lockdown etc. vollzogen soziale Dienste für die Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit Adressatinnen und Adressaten und Nutzerinnen und Nutzern durch Einsatz von Videokonferenz-Tools, Messenger-Kommunikation, Telefonie, Chat und E-Mail einen enormen Digitalisierungsschub. Notwendigerweise entwickelten sich ortsunabhängige und teils auch asynchrone mediatisierte Kommunikationsroutinen, die in der Verstetigung nicht nur bezüglich des Daten- und Vertrauensschutzes konzeptionell weiterzuentwickeln sind. Dieser Beitrag nutzt Erfahrungen aus der akademischen Weiterbildung von Fachkräften, aus der hochschulischen Curricula-Entwicklung sowie der interdisziplinären Zusammenarbeit in der Nutzungscommunity der Open-Source-Online-Beratungsplattform der Caritas für konzeptionelle Überlegungen für Blended Counseling in sozialer Arbeit, die sowohl die technische Ausstattung, die interdisziplinären Kompetenzprofile der Fachkräfte, die Prozessgestaltung der Dienstleistungserbringung sowie berufsethische und normative Themen berühren. Credit and Capital Markets, Heft 3, 2022. Central Bank Policies and Climate Change, Where Do We Stand? By Uwe Vollmer. The article reviews the literature on the relationship between climate change and central bank policies. Central banks conduct monetary policy and are responsible for macroprudential supervision. The article focuses on the consequences of transition and physical risks for financial stability and price stability. It also asks what role central banks can play in slowing climate change and what implications climate change has for the future strategy and for the monetary policy framework of the Eurosystem. Recht und Politik, Heft 4, 2022. Für eine ökologische Verfassungsordnung von Jens Kersten. Wir leben im Anthropozän, das durch ein exponentielles Artensterben, die Klimakatastrophe und die globale Vermüllung geprägt wird. Deshalb ist eine ökologische Transformation unserer Gesellschaftsordnung erforderlich, die wir verfassungsrechtlich gestalten müssen. Wir brauchen ein Grundgesetz, das ökologische Grundrechte und ökologische Verfassungsprinzipien mit einem ökologischen Staatsorganisationsrecht verbindet. Ich hoffe, Ihnen hat diese Monatsrevue gefallen und Ihr Interesse für unser Zeitschriftenangebot geweckt. Weitere Inhalte und Informationen zu den Zeitschriften unseres Verlages finden Sie auf unserer Internetseite www.duncker-humblot.de und in unserer E-Library. Aufgeblättert und für Sie gelesen hat Ihr Florian Simon.